Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornitz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Heute mit dem DFB-Pokal-Spezial. Wir sprechen über die erste Pokalrunde, die heute Abend dann noch abgeschlossen wird mit zwei Partien von Zweitligisten, nämlich Offenbach gegen Magdeburg und Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt. Aber wir besprechen heute die Partien vom Freitag, vom Samstag und vom Sonntag mit Beteiligung der Zweitligamannschaften. Ihr habt schon gehört, es gab nicht allzu viele Überraschungen, aber die Partien waren trotzdem sehr, sehr interessant. Und deshalb sprechen wir heute in einer ganz gemütlichen Runde hier darüber. Ich sitze gerade in der Gartenlounge meines Elternhauses und ich hoffe, ihr macht es euch auch gemütlich. Los geht's!
Tornitz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Am Freitag hatten wir nur eine Partie mit Beteiligung eines Zweitligavereins. Und das war dann auch das Abendspiel zwischen dem SSV Ulm und dem FC Bayern München. Da hatten die Ulmer Spatzen natürlich auch eine ganz besondere Aufgabe gegen den deutschen Rekordmeister, gegen den Rekordpokalsieger, ihr Erstrundspiel zu bestreiten. Und natürlich waren die Ulmer glasklare Außenseiter, die Bayern, die mit ihrem Neutrainer Vincent Kompany in dieser Saison wieder alle Titel angreifen wollen, haben diese Aufgabe souverän gemeistert, am Ende 4-0 gewonnen. Aber das muss ich den Ulmern zurechnen. Sie haben bis zum Ende gefaltet, haben immer wieder im Rahmen ihrer spielerischen Möglichkeiten versucht, die Bayern zu ärgern, haben mit Maurice Krattenmacher ja im Superstar in Anführungsstrichen vorne einen Spieler gehabt, der in Ansätzen gezeigt hat, zu was er imstande ist, aber natürlich hat er nicht ganz so viel Unterstützung bekommen können von seinen Ulmer Sturmkollegen, die ja eher mit Defensivaufgaben betraut, beschäftigt waren. Und ja, ein Thomas Müller in absoluter Topform, Vincent Kompany nach dem Spiel gesagt, er hat so gespielt wie in dem Champions League Finale, also sehr konzentriert, sehr engagiert. Und die Bayern haben einfach ihre Aufgabe souverän gelöst. Die Ulmer mussten dann noch einen schmerzhaften Verlust hinnehmen. Keeper Ortak hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, musste auch ausgewechselt werden. Da darf man gespannt sein, ob er am kommenden Wochenende in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Und wir springen auch direkt in den Samstag rein, in der Hoffnung natürlich, dass ein paar mehr Zweitligisten den Sprung in die nächste Runde schaffen. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat es beispielsweise mit Schott Mainz zu tun, haben die Aufgabe souverän gelöst. Am alten Mainzer Bruchweg, legendäres Stadion, like, wer es noch kennt. In einem Wunder oder beim wunderschönen Flair, mit wunderschönem Flair haben sie es geschafft, das Spiel souverän für sich zu entscheiden. Die Fürther haben auch kaum Veränderungen ihrer Startelf vorgenommen, haben also gezeigt, sie nehmen diese Aufgabe sehr ernst, haben dann erst später, als das Spiel dann mit 2-0 entschieden war, gewechselt. Und für mich hat es besonders gefreut, dass Marlon Mustafa getroffen hat für die Kleeblätter, denn Mustafa hat bei dem ersten FSV Mainz 05 gespielt, beziehungsweise er in der zweiten Mannschaft gespielt. Und für ihn war es natürlich dann auch eine besondere Rückkehr nach Mainz und dass er ausgerechnet am alten Bruchwegstadion dann trifft. Eine runde Pokalgeschichte. Und das macht ja auch immer auch so ein bisschen den Flair des Pokals aus. Nicht nur das Außenseitergewinnen, sondern auch so die anderen kleinen, schönen Geschichten. Eine weitere schöne kleine Geschichte hat Yannick Mause geschrieben. In der vergangenen Saison war er für den FC Ingolstadt in Liga 3 unterwegs, ist dort Torschützenkönig geworden mit 24 Treffern und der erste FC Kaiserslautern und besonders Geschäftsführer Thomas Hengel haben sich gedacht, den Jungen, den brauchen wir, haben ihn verpflichtet. Und wer muss ausgerechnet dann im Audi Sportpark den Doppelpack erzielen? Natürlich Mause. Also auch der nächste Zweitligist weiter. Auch der FC Schalke 04 hatte gegen den VfR Aalen, den Oberligisten, nicht allzu große Probleme. Bis vor ein paar Jahren war Aalen ja selbst noch Zweitligist. Unter anderem hatten sie ja Stefan Rutenbeck als ihren Trainer, den heutigen Kölner U19 Chefcoach. Kevin Kampel hat unter anderem dort gespielt. Also sie hatten schon damals eine gute Truppe, sind dann etwas abgestürzt. Und der FC Schalke 04 hat gut rotiert, haben unter anderem Ron-Torm Hoffmann ins Tor gestellt für Justin Hekeren. Die junge Innenverteidigung aus Sanchez und Wasinski hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn Sanchez mit einem Handspiel im eigenen 16er eigentlich einen Elfmeter verursacht hätte. Aber in der ersten DFB-Pokalrunde gibt es keinen Videoschiedsrichter. Und Dr. Felix Brüch, der Referee an diesem Tag, hat dieses Handspiel nicht gesehen, auch seine Assistenten nicht. Deswegen gab es keinen Handelfmeter für den VfR Aalen. Und dann das 1:0 durch Kenan Karaman war eigentlich auch abseits. Also da hat man mal Glück gehabt. Aber nachdem man ja in der vergangenen Woche Ron Schallenberg dank einer unberechtigten gelb-roten Karte verloren hat und der Einspruch auch nicht stattgegeben wurde vom DFB, hat man diesmal etwas Schiedsrichterglück gehabt. Tobi Mohr, den muss ich da nochmal hervorheben, richtig starkes Spiel von ihm, ein Tor, eine Vorlage, also der Mann hat sich auf jeden Fall etwas vorgenommen für die kommende Saison. Es ist noch nicht ganz sicher, ob er den Knappen halten bleiben wird. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass noch Angebote reintrudeln könnten, aber wenn Mohr bleibt und diese Form hält, ist er eine Bereicherung und kann auch ein Punkt dafür sein, dass der FC Schalke 04 oben mitmischt. Und eine große Pokalsensation dann am Samstagabend. Arminia Bielefeld gegen Hannover 96. Drittliga-Aufstiegsaspirant gegen Zweitliga-Aufstiegsaspirant. Und wie Hannover 96 sich präsentiert hat, das war echt nicht gut. Bielefeld deutlich griffiger, aggressiver. Die Hannoveraner sind kaum ins Spiel reingekommen. Haben dann auch früh das 1:0 kassieren müssen und direkt im Gegenzug dann auch sogar noch das 2:0. Also dort hat es mir vor allen Dingen an dieser Bereitschaft gefehlt, diesen Willen, dieses Spiel dann auch noch zu gewinnen. Denn qua der individuellen Qualität ist Hannover 96 den Ostwestfalen natürlich deutlich überlegen. Dementsprechend war ich auch sehr, sehr enttäuscht von meinen Hannoveranern. Und ja, jetzt hat man die Möglichkeit, sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Vielleicht kann das ja ein Vorteil im Endeffekt im Aufstiegskampf sein. Auf jeden Fall darf man diese Leistung nicht zu oft in der Saison wiederholen. Denn dann wird es ganz, ganz schwer, um mitzumischen in dieser engen Liga. Und dann sind wir auch am Sonntag angekommen. Und das war für die Zweitligisten ein sehr erfolgreicher Tag, außer für ein Team. Denn Fortuna Düsseldorf hat bei Dynamo Dresden mit 2:0 verloren. Eine ganz, ganz schwache Partie abgeliefert. Ebenso wie Hannover 96 am Vortag. Hat man kaum Zugriff auf dieses Spiel gehabt. Dresden, die natürlich vor eigenem Publikum immer noch mal einen extra Schub bekommen, haben das Spiel souverän gewinnen können, haben die Düsseldorfer gut laufen lassen, haben die Spielkontrolle übernommen. Also die Düsseldorfer sind kaum aus ihrer Defensive rausgekommen und wenn Düsseldorf es mal auch vorne geschafft hat, waren sie einfach zu ungefährlich. Deshalb wahrscheinlich auch die Verpflichtung von Kovnatski auf Leihbasis vom SV Werder Bremen und eventuell auch die Rückholaktion von Benito Raman, der damals schon zu Zweit- und Bundesliga-Zeiten bei den Rheinländern ordentlich Betrieb über die Seite gemacht hat. Eventuell braucht man dann auch einfach mal solche Spieler. Alle anderen Zweitligisten haben ihre Aufgaben mehr oder minder souverän gelöst. Nürnberg, die letztes Jahr noch im Viertelfinale des DFB-Pokals waren, gegen den Halbfinalisten Saarbrücken, den Drittligisten. Es war ein offenes Spiel. Nürnberg ging zwar in Führung, am Ende hat Kai Brünke, der auch in der vergangenen Pokalsaison für ordentlich Tore gesorgt hat für die Saarländer, noch kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt. Im Elfmeterschießen war dann Christian Matenia, der eigentliche Ersatztorhüter der Klubberer, der Held, indem er souverän einen Elfmeter halten konnte. Und Jan Regensburg, der Drittliga-Aufsteiger in die zweite Liga, hat es geschafft, den letztjährigen Relegationsteilnehmer der Bundesliga, VfL Bochum, mit 1:0 zu besiegen. Das 4-4-2 von Peter Zeitler beim VfL Bochum hat noch nicht ganz so gefruchtet. Man war viel zu harmlos. Regensburg, wie schon gegen Ulm, sehr aggressiv gegen den Ball, haben im Rahmen ihrer eher limitierteren Möglichkeiten gute Offensivaktionen gehabt. Und dann hat Florian Ballas, der Innenverteidiger, die Regensburger dafür belohnt, die es damit in Runde 2 geschafft haben. Der Bundesligist ist raus. Ganz souverän. Dann am Nachmittag haben es der SC Paderborn und der SV Elversberg gemacht. Beide hatten mit dem Bremer SV bzw. Hildesheim keine allzu schweren Aufgaben, haben ihre Partien jeweils 4:0 Paderborn und 7:0 Elversberg gewinnen können. Kurz und knapp. Souveräne Auftritte, beide eine Runde weiter. Das ist das Wichtigste. Ein für mich Ausrufezeichen hat Hertha BSC Berlin gesetzt, die sich mit 5:1 bei Hansa Rostock durchsetzen konnten. Der letztjährige Zweitligist Hansa Rostock unter dem neuen Trainer Bernd Hollerbach noch nicht richtig in Form. In Liga 3 lief es auch noch nicht optimal. Und die Hertha unter Christian Fiel von Anfang an mit ihrer fast Top 11, außer Gersbeck, der für Ernst und Zorro gekommen ist, haben sofort Betrieb gemacht, Alarm gemacht, haben gezeigt, warum sie eines der Top-Teams der diesjährigen Zweitligasaison sein wollen, haben schnörkellos nach vorne gespielt, gerade die Flügel Scherhand und Winkler immer wieder mit guten 1-gegen-1-Situationen gegen die Rostocker Abwehrspieler, haben sich belohnt, 5 Treffer erzielt und den Eintreffer für Rostock, den hat Gersbeck ihnen auch noch geschenkt, denn er wollte seinen Innenverteidiger anspielen. Rostocker ist dazwischen gegangen, nämlich Berisha, der dann kurz nach der Pause das 1:1 erzielt hat. Aber danach war dann Hertha effektiver und haben ihre Chancen durch Masa, Winkler und zweimal den eingewechselten Niederlechner nutzen können. Auch Darmstadt 98, die am Hamburger Millern-Tor gegen Teutonia Ottensen antreten mussten, haben so ein bisschen ihren Liga-Frust aus der Liga hinter sich lassen können. Offensiv hat man ganz gut gespielt, ist durch Kleefisch und Nürnberger früh in Führung gegangen, hat sich auch durch den Anstreffer nicht beirren lassen und durch Willemsson den 3:1 Endstand erzielt, was mir besonders gut gefallen hat. Man hat wieder ein paar schöne Kombinationen gesehen. Die Angst aus der vergangenen Saison oder dieses Gehemmte, was nach dem Abstieg bei den Hessen vorher herrschte, ist so ein bisschen verflogen. Man hat wieder auch Spaß am Fußball gehabt. Und wenn man das in die Liga übertragen kann, dann werden die Punkte von ganz allein kommen. Am Abend dann noch 2 Partien, die ebenfalls für die Zweitligisten ausgingen. Karlsruhe gegen den Regionalliga-Aufsteiger Lotte mit 5:0 und der HSV gegen den Regionalligisten Meppen mit 7:1. Das waren die Ergebnisse aus der ersten Pokalrunde. Wie gesagt, heute noch 2 Zweitligisten im Einsatz. Offenbach gegen den 1. FC Magdeburg und das Eintracht-Duell Braunschweig gegen Frankfurt. Das war es tatsächlich schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt dieses erste Pokalwochenende auch genießen können. Und in der kommenden Woche sind wir dann wieder ganz normal in unserem Zweitliga-Rhythmus. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und vergesst nicht, schreibt gerne Kommentare bei Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Gebt meinem Podcast 5 Sterne, empfehlt ihn gerne weiter. Ich freue mich, wenn unsere Community weiter wächst. Ciao, ciao, euer Tornetz.